Ich wünsche euch einen schönen Pfingstsonntag hier in unserer Gemeinde. Und ich beginne mit der Lesung von Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 18, das Pfingstfest. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten sprechen. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch bloß zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen 11 Aposteln und rief der Menge zu, hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen, es ist ja gerade mal 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, weil ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben. Pfingsten ist die Gegengeschichte zur alttestamentlichen Erzählung von der Sprachenverwirrung beim Turmbau von Babel. In der Geschichte aus dem Alten Testament hatten die Menschen unabhängig von Gott nur noch im Sinn gehabt, Gott selbst zu spielen. Und Gott verwirrte ihre ursprünglich einheitliche Sprache, damit es für sie schwerer wurde, gemeinsam Egoistisches und Böses zu planen und auszuführen. Es steht so viel zwischen Gott und Menschen und zwischen Menschen untereinander. Wir kennen das, wie Beziehungen unter Sprachlosigkeit leiden und wie Kommunikationsprobleme Schaden anrichten. Verständigung miteinander ist noch nicht mal da leicht, wo wir natürlicherweise die gleiche Sprache sprechen. Es gibt so viele Mauern, die Einheit verhindern. Aber Gott gibt seine Menschen nicht auf, sondern er geht einen neuen Weg, um wirkliche Einheit über alle natürlichen Grenzen und Gräben hinweg möglich zu machen. Gottes großer Plan zur Verwandlung durch Einheit wurde im ersten Jahrhundert an Pfingsten offenbar. Wir kommen ja alle von Karfreitag und Ostern her, haben Himmelfahrt hinter uns gelassen und heute feiern wir Pfingsten. Was ist nun eigentlich passiert und was heißt das denn für uns heute, außer dass wir in Deutschland noch einen Feiertag zusätzlich haben? Bei Umfragen weiß kaum jemand, was eigentlich an Pfingsten gefeiert wird. Und Petrus fasst im Fortgang der Pfingstrede alle Ereignisse als roten Faden zusammen. Das könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen, die folgenden Verse in Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Karfreitag, Ostern bedeutet, Jesus ist der versprochene Retter. Jesus ist die Brücke zum himmlischen Vater geworden. Jesus ist die Tür zu Gott. Und alles, was zwischen uns und unserem himmlischen Vater stehen könnte, ist von Jesus am Kreuz ausgeräumt worden. Jesus hat mit seinem Tod bezahlt, damit wir schon jetzt in diesem Leben und dann erst recht noch viel intensiver in Ewigkeit in engster Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater leben können. Der Tod, unser letzter Feind hier auf der Erde, ist besiegt. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und wer Jesus vertraut, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und damit das nicht ein netter Traum zu sein scheint, deswegen hat Gott Jesus auferweckt, um das zu bestätigen. Das haben wir Ostern gefeiert. Wenn man in die Bibel sieht, nach Ostern erlebten viele Jesus als Auferstandenen in den folgenden 40 Tagen. Und sie waren auch dabei, als Jesus zurückkehrte zu seinem Vater in den Himmel. An Himmelfahrt feiern Christen auf der ganzen Welt, was damals Himmelfahrt geschah, nämlich diese Intronisation Jesu im Himmel. Jesus hat die Menschen mit Gott zusammengebracht. Er hat das Böse mit seiner Liebe und dem Tod besiegt. Jesus ist der wahre Herr der Geschichte über alle selbsternannten Herren und Systeme dieser Welt. Und Jesus ist jetzt an dem Ort, an dem unser himmlischer Vater wohnt. Und er wird von dort irgendwann wiederkommen. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Es wird ein ewiges Friedensreich geben. Präsident Gustav Heinemann hat einmal gesagt, die Herren dieser Welt kommen und gehen. Aber unser Herr kommt. Es wird eine neue Welt in Ewigkeit und ein friedevolles Miteinander von Menschen aus allen Nationen geben. Also, wenn man das mal bedenkt, dann sind doch Karfreitag, Ostern und Himmelfahrt Rückenwind für alle, die daran glauben, und nimmt Ohnmacht weg. Es lohnt sich, für die Liebe zu leben, die jetzt schon regiert. Und friedlich überall für sie zu kämpfen und im Namen der Liebe Jesu zu leben. Wir haben eine lebendige Hoffnung und stehen auf der Siegerseite. Die Liebe sitzt auf dem Thron. Wir sind niemals allein auf uns gestellt. Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt zusammengenommen sind doch schon so gewaltig. Ein Motor, eine Perspektive, für die es doch jeden Tag beglückt aufstehen lässt. Das wäre doch fast schon die beste Botschaft der Welt. Da bliebe eigentlich nur noch der Einwand der Freunde Jesu, der Zeitzeugen damals, die sagen könnten, aber wir haben ja Jesus hautnah erlebt. Wir waren 3 Jahre mit ihm live unterwegs. Wenn wir aufwachten, lag er neben uns. Wir haben sein Schnarchen gehört. Wir waren so eng mit ihm verbunden. Diese ungebrochene Gemeinschaft fehlt uns jetzt. Ja, er ist vom Himmel aus bei uns. Aber real bei uns, das ist doch noch unvergleichlich mehr gewesen. Und genau deswegen hat Jesus seinen Freunden schon in seiner Abschiedsrede, die uns der beste Freund Jesu, Johannes, überliefert hat, trösten wollen. Schon vor seiner Kreuzigung, er sagte ihnen, also, dass ich bei euch war, war gut, aber bald werde ich in euch sein und das ist viel besser für euch. In Johannes 14, Verse 16 und 17 ist uns überliefert, dass Jesus gesagt hat, der Vater wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wörtlich heißt es hier, da wo anderer Beistand steht, anderer meint eine andere Person vom selben Typ, also ein anderer genau wie Jesus. Und Beistand heißt wörtlich der zur Unterstützung Herbeigerufene. Und deshalb wird es oft als Tröster, Helfer, Beistand, Anwalt übersetzt in den Bibeln. Paulus verwendet sogar den intensivsten Begriff für Einheit, den es überhaupt gibt im Griechischen, das stärkste Wort. Und er schreibt das der Gemeinde in Rom in Kapitel 6, Vers 5, da benutzt er den Begriff Symphitos, das heißt sowas wie verwachsen sein, miteinander verwachsen, unlöslich verbunden. An die Korinther schreibt er, Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Also es geht um eine ganz enge Verwobenheit, Gott in uns, wir in Christus. Ein Verwachsensein. Jesus kündigt in Johannes 14, Vers 16 folgende, was wir hier auf der Folie sehen, an, was beim Pfingstfest geschieht. So intensiv es ja ist, wenn jemand ununterbrochen bei uns ist, gibt es noch etwas Intensiveres, nämlich eins zu sein, miteinander komplett verwoben zu sein. Ich denke, ihr kennt alle Situationen aus eurem Leben, wo es wohltuend und beruhigend ist, sich nicht allein zu wissen. Wenn da jemand im Nebenzimmer ist oder sogar im gleichen Raum, vielleicht im Sessel gegenüber und euch ansieht, neben euch sitzt, den Arm um euch legt. Aber dann steht er irgendwann auf und verlässt den Raum, fährt vielleicht übers Wochenende weg, dann ist er noch real da, aber da ist ja dann ein gewisser Abstand. Manche Menschen denken, irgendwo da oben ist Gott. Und das mag irgendwie beruhigend sein. Dann gibt es andere, die sind überzeugt, Gott ist nicht weit weg. Nein, er ist ganz nah. Er ist immer bei mir. Das ist noch viel stärker. Aber Gott wollte noch viel mehr für uns. Er hat sich etwas noch Besseres ausgedacht. Und das geschah zu Pfingsten und seitdem immer wieder und überall da, wo Menschen sich für Jesus öffnen und Ja sagen. Zu Pfingsten kam es zur Ausgießung, zur Ausschüttung des Geistes Gottes, des Geistes Jesu. Wie kann denn Jesus nun bei Gott sein, auf dem Thron sitzen und gleichzeitig hier sein, bei uns? Das Unzuübertreffende ist, dass Jesus durch den Heiligen Geist unmittelbar in uns kommt, in jeden Menschen, der ihm vertraut. Das war der Plan. Deshalb sagte Jesus zu seinen Freunden, es ist gut, wenn ich weggehe. Denn wenn der Heilige Geist dann in euch hineinkommt, ist das ja noch viel unmittelbarer, als wie ich 3 Jahre mit euch live unterwegs war. Es gibt etwas noch Besseres, dieses Verwachsensein, eine untrennbare Einheit. Der ganze Gott nimmt in Form des Heiligen Geistes in euch Platz. Und Jesus hat diese Einheit versucht, mit Bildern auszudrücken, uns einzuprägen. Das Bild vom Weinstock und den Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt er. Diese Einheit, die Jesus meint, ist kein zukünftiges Ereignis, nein, sondern eine vollendete Tatsache für alle Jesus-Nachfolger. Wenn du zu Jesus Ja gesagt hast, dann bist du bereits in Christus und Christus in dir. Es gibt keinen Teil der Rebe, der nicht auch Teil des Weinstockes ist. Jesus sagt extra zu seinen Freunden, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, wie Menschen, die vaterlos in dieser Welt leben. Nein, mein Vater wird dich lieben und wir werden kommen und Wohnung bei dir machen, sagt Jesus in seiner Abschiedsrede. Also gemeint ist häuslich niederlassen, Wohnung einrichten und immer da bleiben. Dieses zweite Bild von dem Zusammenwohnen ist ebenso stark gemeint wie das Bild von Rebe und Weinstock. Also wir sind für den Heiligen Geist kein Hotelzimmer, das er paar Mal im Jahr aufsucht, bezieht und nach einiger Zeit Besuch und ein paar Tagen Geschäftsgelegenheiten wieder verlässt. Nein, Christen sind der Wohnort Gottes. Du, der Wohnort Gottes. Willst du das sein? Das Volk Israel kannte die Vorstellung von Gottes Wohnung unter den Menschen. Zunächst das Zeltheiligtum, das sie durch die Wüste mit sich trugen, und später dann den Tempel aus Steinen als Wohnort Gottes, wo sie Gottes Gegenwart real erlebten. Und nun könnte man sagen, seit Pfingsten ist Gott noch mal ganz groß umgezogen. Er wohnt jetzt nicht mehr irgendwo in Gebäuden, sondern in Menschen. Gott wohnt in Kirchen nur so viel, wie sich da gerade Menschen aufhalten, die ihn bei sich haben und ihn einziehen lassen. Also hier und heute ist so viel Gott vorhanden unter uns, wie er in uns allen zusammengenommen wohnen und Raum haben darf. Wir sind der reale, der atmende, der gehende, der sprechende, der lebendige Wohnort des Heiligen Geistes, des Tempels. Gott geht nicht woanders hin. Er wohnt in Menschen. Er will in uns allen Raum einnehmen. Im Alten Bund, im Alten Testament, lesen wir, war Sünde der schnellste Weg, um Einheit mit Gott zu zerstören. Wenn man sündigte, riskierte man, abgeschnitten zu werden. Seit Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, unter diesem Regelwerk, sondern im Zeitalter der Gnade. Jesus schneidet uns nicht ab, sobald wir sündigen. Er hat in uns Wohnung genommen. Es gibt einen ganz neuen, guten Motor im neuen Bund und das ist die Liebe. Im Alten Testament hat Furcht vor Strafe und Angst die Menschen vor Sünde bremsen sollen. Also vor allem, was zwischen ihnen und Gott stehen kann und zwischen Menschen stehen kann. Aber das hat, wie wir merken, wenn wir das Alte Testament lesen, überhaupt nicht funktioniert. Jetzt bremst Christen, die sich unter Gottes Begnadigung wissen, die Liebe. Der ganze Gott ist mit seinem Wesen der Liebe durch seinen Geist in die Herzen der Christen, der Nachfolger Jesu, eingezogen. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist ausgegossen in die Nachfolger Jesu, in unsere Herzen. Die Liebe Jesu wohnt leibhaftig in uns. Mit seiner Liebe sind wir verwachsen. Und Sünde kann sie nicht zerstören. Süchte können sie nicht zerstören. Nicht mal die dümmsten Entscheidungen, die wir treffen, können sie zerstören. Und das ist gerade nicht die Herausforderung, auszutesten, wie viel wir uns dann leisten können. Wer so kühl berechnet, der kennt die Liebe ja überhaupt nicht. Der hat Gnade noch gar nicht begriffen. Vielmehr ist es liebevolle Wohnung in dir nehmen, die überwältigende Erklärung der Hingabe Gottes an dich, dich zu lieben und mit dir verbunden zu bleiben, durch seinen Geist, komme was wolle, in guten wie in schlechten Zeiten. Dieser Liebeseifer Gottes um unser Herz ist so kraftvoll durch seinen Geist, dass Sünde dem nicht standhält. Wer die Macht der Liebe Gottes aufsaugt und zulässt, der will zurücklieben. Der will mit gar nichts liebäugeln und mit nichts kooperieren, was diese Liebe verletzt. Der vertraut dieser Liebe. Ob es bei dir heute Pfingsten ist, das klärt sich daran, ob du Ja zu Jesus gesagt hast oder sagen willst und vertraust und ersehnst, dass sein Geist dann in seiner ganzen Fülle in dir Platz nimmt. Dass du und Jesus, dass ihr eine untrennbare Einheit seid und immer mehr werdet. Glaubst du das? Willst du das? Abendmahl nachher mitzufeiern, ist so eine Möglichkeit, diese Einheit mit Gott und miteinander auszudrücken, zu bekräftigen und zu feiern, Jesus zu feiern, durch dessen Sterben, wofür Brot und Traubensaft ja als Zeichen stehen, diese Einheit überhaupt erst möglich wird. Seit Pfingsten ist Verwandlung möglich, ein ganz neues Angebot, der Heilige Geist Christus in uns. Und wie verwandelt uns diese Einheit? Wie bewirkt sie? Ihr seht hier schon eine Weile, allerdings vielleicht nicht so optimal zu sehen, ein Bild von Sieger Köder. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Auf diesem Bild von Sieger Köder ist ein Gebäude zu sehen, was immer weiter in die Höhe wächst. Das ist oben abgeschnitten, sozusagen, man muss sich das denken, dass es immer weiter wächst. Christen aller Generationen bilden dieses Haus. Das Haus hat viele Fenster, die offen stehen. Hier unten ist Petrus gemalt bei seiner Pfingstrede. Er ist praktisch eine gelebte Botschaft und verkündet das Evangelium. Und Generationen nach ihm klappen die Fenster auf und verkündigen diese frohe Botschaft, sind eine gelebte Botschaft. Und das Feuer der Liebe Gottes ist deshalb so rot gemalt, dieses rote Haus. Und oben, vielleicht könnt ihr das ganz schwach sehen, da ist noch ein Fenster, aber da steht noch gar niemand. Und darüber gibt es weitaus noch mehr Räume und Fenster, die sind noch leer. Und die Frage ist, möchtest du dieses Fenster sein? Möchtest du da stehen und eine gelebte Botschaft sein, ein offenes Fenster für andere, damit das Feuer der Liebe Gottes durch dich andere erreicht? Indem wir mit Gott ins Reine kommen, indem wir mit ihm zusammenwachsen, eine Einheit bilden, wachsen wir auch miteinander als Nachfolger Jesu zusammen und auch mit anderen Menschen, denen wir begegnen, über alle Gräben hinweg. Einheit zwischen Gott und Mensch schafft Einheit zwischen Mensch und Mensch. So wie Gottes Liebe Menschen sucht und sich ihnen zuwendet, werden wir zu Menschen, die sich anderen liebevoll und wertschätzend zuwenden. und eine Sprache sprechen, die für andere verständlich ist. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 habe ich vorhin gelesen, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten. Das heißt, sie wurden sprachfähig. Wir können gar nicht schweigen von dem, was wir mit unserem Gott in dieser Einheit erleben und erlebt haben. Wie beim Pfingstereignis verstehen andere Menschen plötzlich in ihrem Horizont, in ihrer Sprache, wie begeistert Jesus-Nachfolger von ihrem Herrn und Gott sind. Wir werden für andere mit unserer Begeisterung verständlich. Wir bekommen durch die Einheit mit Gott, durch den Heiligen Geist, eine neue Liebe, die Wege sucht, eine neue Sprachfähigkeit, neuen Mut, eine neue Freiheit. Und indem wir uns Menschen zuwenden, ein Fenster aufmachen und ihnen das Feuer der Liebe Gottes weitergeben, das uns erfasst hat, geschieht eigentlich das, was in der Pfingstgeschichte geschah, was bei Petrus geschieht. Dieser einfache Fischer war spontan aufgestanden und hatte ohne weitere Vorbereitung Menschen seiner Zeit die beste Botschaft der Welt erklärt. Und viele waren tief bewegt, haben Fragen gestellt und kamen an dem Tag zum Glauben. Aus den etwa 120 Nachfolgern, die sich morgens noch getroffen hatten, waren es abends 3000 geworden. Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, die Wiege des Christentums in Jerusalem. Die Einheit mit unserem Herrn inspiriert uns, das Feuer der Begeisterung weiterzugeben, dieses übersprudelnde Leben weiterfließen zu lassen. So viele Zeitgenossen kennen diesen persönlichen Gott überhaupt nicht, von dem wir begeistert sind und hoffentlich überlaufen. Wenn man es genau sieht, dann sieht man die Pfütze neben dem Glas, weil von oben dauernd nachgegossen wird, fließt dieses Glas über. Ein gutes Bild, was eigentlich mit Christen geschieht. Gott zieht in uns ein und das ist so überströmend. Das hat gar nicht in uns Platz, wir können das gar nicht fassen. Wir sind wie ein übersprudelndes Glas. In unserer Welt gibt es so viel Lebensdurst. Und wir können dem begegnen, wir haben etwas für diesen Durst. Ich bin sicher, viele sind durstig und wären dafür offen, wenn ihnen nur Jesus begegnen würde. Und ja, er ist ja unterwegs, nämlich durch uns. Jesus sprach einmal vom Jubel im Himmel, der ausbricht, wenn ein Mensch in die Beziehung zu Gott findet, umkehrt und beginnt, der guten Nachricht von Jesus zu vertrauen. Wir stellen uns das dann wie eine Party vor. Eigentlich ist es die Freude einer Hochzeitsfeier. Christen warten die Zeit auf dieser Erde optimal nutzend auf die kommende Hochzeitsfeier. Das ist das Bild der Bibel. Jesus kommt wieder, seine Braut zu holen, also nicht seine Verlobte. Seit unserem Ja zu Jesus sind wir bereits verheiratet mit ihm, wenn wir dieses biblische Bild aufgreifen. Unsere Vereinigung mit Christus ist kein zukünftiges Ereignis, sondern jetzt schon Realität. Jetzt leben wir hier sozusagen zwischen dem Ja-Wort bei der Trauung und der richtigen Hochzeitsfeier, diesem rauschenden Fest, was man so abends normalerweise feiert. Neulich haben ja Jette und Sebastian Hochzeit gefeiert. Und wie war das? Also zwischen ihrem Ja-Wort vor Gott in der Kirche um etwa 15 Uhr und dem Hochzeitsfest ab 18 Uhr lag, das ist so üblich, das Kaffeetrinken. Das fröhliche Kaffeetrinken mit allen Bekannten, die sich eben einladen lassen. Bildlich befinden wir uns als Christen in der Zeit zwischen Ja-Wort und dem rauschenden Hochzeitsfest. Also beim Kaffeetrinken. Und haben diese Zeit auf der Erde, um in der Zwischenzeit in unserem Alltag so viel wie möglich Kaffee zu trinken, in Kontakt zu kommen. Und zwar mit allen, die sich eben auf so ein Stück Kuchen und Kaffee einladen lassen. Dabei ist es dann ein Sammelsurium an Leuten, an wertvollen Menschen, das da zusammenkommt. Was wir da alles für Menschen begegnen. Und die stehen alle dem Bräutigam ganz unterschiedlich nah. Manche kennen ihn vielleicht gerade mal vom Bild. Ich möchte bei dem Vergleichspunkt bleiben. Mit wem trinkst du denn Kaffee? Mit wem kommst du in der Zwischenzeit in Kontakt? Wem wendest du dich zu? Mit wem willst du nächste Woche ins Gespräch kommen? Und ich meine auf keinen Fall künstlich aufgedrängt, sondern ganz natürlich und von Herzen. Wen fragst du, ob und wie er den Bräutigam eigentlich kennt? Und wem erzählst du deine Geschichte mit ihm? Jeder von uns steht mitten im Leben, so wie Petrus es damals auch war. Mitten unter den Menschen mit ganz verschiedenem Hintergrund und verschiedenen Erfahrungen. Wir dürfen mittendrin sein, unter den Menschen. Unter den Menschen sein, das ist sehr Jesus-mäßig. Jesus liebte es, unter den Menschen zu sein und oft auch gerade unter vier Augen. Die Einheit mit Gott macht uns Menschen zugewandt, macht uns sprachfähig, macht uns mutig und verleiht uns Auswirkung und Nachwirkung. Gott liebt Menschen und wir dürfen Menschen in Gottes Liebe begegnen. Vergangene Woche habe ich mich ehrenamtlich vielfach verwoben mit meinem Beruf in den unterschiedlichsten Situationen wiedergefunden. Ich habe kostbare neue Menschen kennengelernt. Ich habe mich für sie interessiert. Ich habe mich ihnen zugewandt, sie ein wenig näher kennengelernt, ihnen zugehört und sie darin gewertschätzt. Und ich wollte selbst eine gelebte Botschaft sein. Am Montag bei der Moscheeeinweihung hier in Barmbek und bei dem ganzen Essen, das es danach gab. Am Dienstag bei der Pflanzaktion auf der Fuhle vor dem kleinen Glück. Am Mittwochvormittag oder Mittag hier im Rahmen des Mittagstisches mit so Menschen, die einfach hier in unsere Gemeinde zum Essen kommen. Abends beim Stadtteilrätetreffen, am Donnerstag auf dem Spielplatz. Und gestern bekam ich noch spontan einen Friseurtermin und es ergab sich auch noch ganz nebenbei ein intensives Gespräch über Glauben mit der Friseurin, die ich gar nicht kannte. Wundervolle Begegnungen. Und ihr könntet das ergänzen mit den Orten, wo ihr gewesen seid, wo ihr mitten unter den Menschen wart. Mit den Kollegen im Gespräch, Essen mit Freunden, im Treppenhaus mit den Nachbarn, in der Autowerkstatt. Keine Ahnung, was ihr so, wo ihr so gewesen seid, wo ihr neue Menschen kennengelernt habt, wo ihr alte Bekannte getroffen habt, mitten unter den Menschen. Wundervolle Begegnung. Ich möchte diese Begegnung mit diesen Menschen, die ich diese Woche in Barmbek neu kennengelernt habe, nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie diese Geschichten weitergehen. Ich bin gespannt. Ich habe mir ihre Namen jedenfalls aufgeschrieben. Und ich freue mich, wenn ich sie wiedersehe. Und bis dahin will ich für sie beten. Immer dann, wenn der Heilige Geist mich an sie erinnert. Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen. Und wir dürfen uns manchmal hineinweben lassen in diese besonderen Geschichten. Paulus schreibt an die Kolosser: Ihr habt nun Christus als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Paulus sagt eigentlich: Hey, verhaltet euch doch danach, wer ihr seid. Wir bekommen und erleben den Heiligen Geist doch nicht nur, damit es uns warm ums Herz wird. Nein, sondern damit wir in die Welt gehen und sie verändern. Dass wir eine lebendige Hoffnung sind und Gottes Herrlichkeit in die Welt tragen. Manchmal fühlen wir uns vielleicht angesichts von Herausforderungen und Problemen in der Welt ohnmächtig. Aber das Gefühl entspricht nicht der Wahrheit. Wir sind nicht ohnmächtig, wenn Jesus, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Wir sind mit Jesus durch seinen Geist verwachsen. Und wo wir sind, da ist er doch höchstpersönlich. Und jetzt bemüht einmal noch eure Fantasie. Immer, wenn du unterwegs bist, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du ihm Ja gesagt hast und dem Heiligen Geist Raum geben möchtest, immer, wenn du unterwegs bist, sehen deine Augen, wie Jesus sieht. Du hörst alles mit den Ohren, mit denen Jesus hörte. Wenn du einem Menschen eine helfende, zuwendende Hand reichst, dann reichst du ihm die Hand Jesu. Wo du deinen Fuß hinsetzt, betritt Jesus die Bühne. Wenn du etwas von deiner Geschichte mit Gott erzählst, dann spricht Jesus sein ermutigendes, heilsames und kraftvolles Wort. Nichts weniger hatte Gott vor, als er auf unser Ja hin, das wir ihm auf seine Liebe hingegeben haben, in uns Wohnung gemacht hat. Wir sind das Fenster zu Gott für andere. Wir haben Wasser des Lebens weiterzugeben. Und ich bin überzeugt, wir sind Verwandelte, wenn wir das verstehen und dem vertrauen und das dann auch entsprechend leben. Dann haben wir nämlich jederzeit etwas zu geben. Dann haben wir nicht nur eine lebendige Hoffnung, dann sind wir eine lebendige Hoffnung, wo immer wir erscheinen mögen. Heute dürfen wir die Fülle des Heiligen Geistes ganz neu annehmen und empfangen. Einheit mit Gott verwandelt. Die frohe Botschaft von Pfingsten ist die begeisternde Offenbarung Gottes, der in unser Leben, in uns direkt und unmittelbar in eine WG zieht. Alle Tage rastlosen Suchens und Umherwandern dürfen seit Pfingsten ein Ende haben. Wir haben eine ewige Ruhe gefunden. In Christus sein, das ist Zuhause sein. In Christus, der durch den Heiligen Geist in uns lebt, sind wir bereits zu Hause angekommen. Das, der Pfingstbericht und die Geschichte der ersten Christen lehrt uns, wo Christus lebt und wohnt, da herrscht Friede. Und zugleich die Freude des Heiligen Geistes, eine frohe Dynamik, Hoffnung unbedingt auf die Straße unter die Menschen zu bringen. In Einheit mit Gott können wir gar nicht schweigen. Nein, wir bekommen eine neue Liebe, eine neue Sprachfähigkeit, einen neuen Mut, eine neue Freiheit, eine neue Vollmacht, um Brücken zu bauen. Der ganze Gott will in uns Platz nehmen und aus uns herausplatzen. Wollen wir das? Also ich finde das großartig. Wer soll nächste Woche Gott live begegnen, weil er dir begegnet? Ich bete noch mit uns. Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, das ist alles schon so gewaltig, dass wir es kaum fassen können. Aber Pfingsten dazu, das ist die Krönung. Das ist das, was jeder erfahren sollte. Du wohnst in uns, live, unmittelbar, eine unauflösbare Einheit, weil du uns treu bist. Ich möchte dir danken für dieses Geschenk. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst und dass damit ihr drei, du himmlischer Vater, du Jesus, unser Erlöser und du Heiliger Geist in uns wohnen. Der ganze Gott nimmt in uns Platz. Was für ein Geschenk, was für eine Auswirkung, was für eine Hoffnung, nicht nur für uns, sondern für unser ganzes Leben und für alles, was unser Leben berührt. Danke, dass wir sagen dürfen, ja, wohne du in mir. Füll du mich ganz aus. Lass mich so überlaufend sein, denn so ist es gedacht. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns bist. Wir müssen dich nicht bitten, sei bei uns. Wir dürfen dir danken und sagen, danke, dass du in uns lebst. Mit allem, was das heißt, was wir eigentlich ganz neu erleben dürfen. Und danke, dass wir dir heute neu unser Herz öffnen dürfen, damit wir dann ein offenes Fenster in die Welt sind für dich, dass dann das Feuer deiner Liebe aus uns heraus leuchtet und Wasser des Lebens aus uns herausfließt. Das ist so großartig und ich danke dir für diese Einheit, die du schenkst mit dir, diese Einheit, die bewirkt, dass wir miteinander eins werden und dass wir eins mit den Menschen werden können, die du mit uns verknüpfst. Dass Brücken über alle Gräben möglich sind, eine Einheit, die übernatürlich ist. Danke, dass wir dafür stehen dürfen und dass wir das zunehmend erleben dürfen. Und danke, Jesus, dass du gestorben und auferstanden bist, dass das geht. Jesus, wir danken dir, dass wir in diesen Bund treten dürfen, in dem wir Abendmahl feiern, in diesen Bund mit dir, dass wir Teilhaber sind, deine WG-Genossen und dass alles, was zu dir gehört, in uns ausreift. Deine ganze Heilung, dein ganzer Reichtum, die ganze Freiheit, die ganze Gnade, die ganze Liebe. Danke, dass du uns neu begeistern willst. Amen.